Haben sie Ferien von der Arbeit? Und manchmal kann es sein, dass sie auch Ferien von Gott nehmen, oder? Ich weiß, das passiert hier nicht, aber ich erzähle es euch einfach von unserer Gemeinde, oder? Sie gehören es ja nicht. Und Ferien von Gott, oder? Eigentlich dann, wenn man Zeit hätte, oder? Zeit können, das Wort Gottes auftun, die Bibel zu lesen. Zeit mit dem Größten, wo wir davon gesungen haben, mit ihm Zeit verbringen, mit ihm zu reden. Und dann plötzlich irgendwie. Das passiert dann einfach nicht, oder? Also bei uns kommt das vor. Und darum starten wir bei uns am Semester immer wieder starten mit 21 Tagen Gebet, manchmal noch Fasten. Und wir treffen uns dann am Morgen und das ist zu Gebetszeiten, damit wir wirklich sagen, wir wollen uns wieder ausrichten, wir wollen das Semester am Wehen, am Herrn, wir wollen nicht einfach so in das Semester reinstörcheln, sondern wir wollen wirklich auch in Routine reinfinden, wir wollen wirklich Zeit wieder mit dem Herrn verbringen und sein Angesicht suchen. Und das ist so gut, das ist so gut. Aber es ist einfacher gesagt als gemacht, oder? Ja? Weil es ist einfach so mit uns, dass wir können zwar Ideen haben und Überzeugungen und Sachen, die uns in unseren Gedanken klar sind, oder? Wie gesunde Ernährung und Fitness, oder? Und dann nimmst du vielleicht irgendeinen Vorsatz und es ist dir alles klar. Gott ist der Größte. Und eben zum Beispiel Fitness. Und dann plötzlich kommt irgendwie die Aussicht, bist völlig überrascht, die Aussicht von einem kurzfristigen Dopamin hoch. Und plötzlich, vorher sind deine guten Vorsätze noch am Steuer gesessen, oder? In Kontrolle gewesen vom Ganzen. Und plötzlich kommen da so Begierden und setzen sich ans Steuer, oder? Und so in deine guten Vorsatz kommen auf den Rücksitz und sagen, hey, wo fahren wir her? Ist das ein McDonald's Drive-Thru? Was ist los? Und dann sitze ich machtlos auf dem Rücksitz. Und die Frage ist, wie kommen die Sachen, die wir eigentlich wissen, aber wie wir gesungen haben, Gott ist der Größte, wie kommt das in unser Herz hier? Wie erfasst das uns als ganzer Mensch? Geist, Seel und Lieb? Das ist eine gute Frage, oder? Ich kann dir sagen, Psalmen in der Bibel sind ein grossartiges Buch. Da geht es darum, eben um die Gespräche mit Gott. Und in den Psalmen wird uns immer wieder vor Augen geführt, wer Gott ist. Und wenn wir uns Gott vor Augen führen, sodass es nicht nur einfach ein Kopfwissen ist, sondern uns erfasst als ganzer Mensch, dann fangen all die Dinge an zu passieren, die du dir eigentlich wünschst, für dein geistliches Leben. Amen. Und von dem her wollen wir uns heute einen Psalm anschauen, und zwar den Psalm 146. Und dort wird auch eine der Eigenschaften Gottes gross gemacht, und zwar Gottes Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber Gerechtigkeit, das ist ein Thema, das uns recht beschäftigt, und zwar jeden. Schon seit Kindesbeinen. Ich meine, musst du mal schauen, sobald die Kinder realisieren, schon Kleinkind, dass es noch andere Wesen gibt neben ihnen und sie sehen, der hat ein grösseres Kuchenstück als ich. Und plötzlich spielt Gerechtigkeit eine Rolle, oder? Das ist nicht fair, er auch, ich nicht und so weiter, oder? Gerechtigkeit, und es hört nicht auf im Erwachsenenalter, oder? Wenn du die Zeitung aufschlägst oder in deinem eigenen Leben, wenn dir Ungerechtigkeiten widerfahren, die können sich ansammeln in dir wie eine toxische Masse und anfangen, deine Seele zu erfressen. Ich habe schon Menschen erlebt, die komplett innerlich zerfressen gewesen sind von Ungerechtigkeiten, die sich angehäuft haben. Es ist ein Thema. Wenn wir uns in dem Fall Gottes Gerechtigkeit mal zuwenden, weil das kann sich dann natürlich auch gegen Gott wenden. Und wir sagen, Gott, du bist ein Gott von der Gerechtigkeit. Wenn ich schaue, was in dieser Welt alles geschieht, oder in meiner Umgebung, oder in meinem eigenen Leben, Ungerechtigkeiten, die dich vielleicht jetzt gerade beschäftigen, Oder das blockiert dann auch dein Gespräch mit Gott. Und sie singen da vorne, wie Gott der Größte ist, und du denkst, ja, aber ist er wirklich auch gerecht? Lass uns den Psalm lesen. Und Psalmen, das sind ja Gedichte, das sind Lieder. Ich will jetzt den nicht singen, das wäre zu ablenkend. Aber wir haben ein bisschen Pianoklang im Hintergrund zu dem Psalm, Psalm 146. Und du kannst entweder einfach mitlesen, du kannst in deiner Bibel lesen, oder wenn du willst, kannst du auch deine Augen schliessen und das so aufnehmen. Psalm 146, Vers 1. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf Jahwe, seinen Gott, setzt. Er hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darin ist. Er bewahrt Treue auf ewig. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Dein Gott, O Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Was für ein Psalm. Was für ein Psalm ist das? Und jetzt ist mal Frage eingangs, wieso ist da die Rede davon, Lob singen? Wieso sollen wir Gott singen? Gewisse von euch, die lieben zu singen. Also ich spiele langsam Worship mit manchmal, und dann hast du so die privilegierte Position, dass du siehst, was so ein bisschen abgeht bei den Leuten, oder? Ich meine, das ist nicht, dass ich irgendwie absichtlich beobachte oder so. Das machen sie auch nicht, wenn sie da sind, oder nehme ich an. Aber, wie gesagt, die einen, die singen von ganzem Herzen, oder? Laut raus. Und andere, die haben so eine Technik, die den Bauch singen. Es gibt nicht nur Bauchredner, sondern es gibt auch Bauchsinger. Oder die singen, aber ihre Lippen bewegen sich nicht. Es ist klar, gewisse, die singen einfach nicht gern. Und das ist auch okay. Also ist denn Singen einfach etwas, was sich mal eingeschlichen hat in der kirchlichen Tradition? Oder wieso singen wir im Gottesdienst? Wieso singen wir in jedem Gottesdienst? Ist es einfach zum Zeitfüllen, oder? Hey, das Wort Gottes ist voll von Singen. Das Buch der Psalmen. Es wird gesungen in den Gottesdiensten im Alten Testament. Und es wird auch gesungen in den Gottesdiensten im Neuen Testament. Das heisst zum Beispiel im Kolosser 3, 16, singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn, lieblich in euren Herzen. Wieso ist das ein Teil? Ich kann dir sagen, das Geheimnis vom Singen ist, es tut nicht nur deine Gedanken vereinnahmen, es ist eine geistliche Botschaft, ein geistlicher Inhalt, der auch dein Leben fasst. Du tust eben, die Idee ist eigentlich, die Lippen zu bewegen. Vielleicht auch noch sonst etwas zu bewegen. Dein Leib kommt in Bewegung, es erfasst deinen Körper, es erfasst auch deine Seele. Es ist ja bekannt, Musik erfasst Emotionen. Also es tut deinen ganzen Mensch erfassen mit einer geistlichen Botschaft, hoffentlich einer guten Botschaft, Wort Gottes, wo gesungen wird. Und das Beste ist, du kannst dich auch noch erinnern daran, nach vielen, vielen Jahren. Lass mich so ein mal die Oldies fragen, die schon vor 30 Jahren Lieder gesungen haben. Die singen wir heute zum Teil nicht mehr, oder? Ja, schade, ich weiss, das ist ein anderes Thema, aber ich meine, Kennt ihr das noch? Ich muss nur euch den Anfang geben davon. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt, genau. Erlaube des Herrn. Psalm 11 haben jetzt gerade auswendig zitiert. Wie viele Sachen könnt ihr auswendig? Oder? In der Schule musst du ein Gedicht auswendig lernen. Wie mühsam ist das gewesen? Aber du kannst das Wort Gottes auswendig. Wieso? Weil du es gesungen hast einmal. Vor vielen Jahren. Es prägt sich richtig ein. Oder? Wir können das noch lange weitermachen. Ich kann euch einen Anfang geben. Oder, ich will dir danken, Herr. Unter allen Ehren auch das, oder? Ich will dir Loblieder singen unter den Menschen. Und ich könnte sogar noch weiter mit schauen. Denn deine Güte, wie weit? So weit. Und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Genau, und so weiter. Psalm 57 hast du gerade auswendig zitiert, Vers 10. Du siehst, wie Lieder funktionieren, geistliche Wahrheiten, die dich erfassen. Hey, ich sage, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde singen. Amen. Amen. Lass uns wirklich an mich diese Singzeiten miteinander nutzen. Es erfasst geistliche Wahrheit und bringt sie tief in uns hinein, sodass wir sie nie mehr vergessen. Und das ist genau das Thema, wie kommt es vom Kopf ins Herz. Und das ist das Geheimnis vom Singen, das Geheimnis von der Musik. Welche Wahrheiten werden da jetzt transportiert in dem Psalm? Es fängt an mit Halleluja. Es wird oft gesagt, Halleluja, in frommen Kreisen. Aber nicht alle wissen, was das eigentlich heisst. Halleluja. Oder manchmal auch zynisch. Halleluja. Es kommt von Halal, im Hebräischen. Das heisst loben oder preisen. Und dann im Imperativ heisst es Hallelu. Und dann Ja ist kurz für Jahwe. Also preiset Jahwe, preiset den Herr, den Gott der Bibel. Das ist eigentlich der Aufruf. Mit dem fängt es an, mit der Aufforderung Halleluja, preiset den Herr. Und dann geht es weiter. Kehrt sich dann dem, der singt oder betet oder preist, selber zu. Lobe den Herrn, meine Seele. Jetzt frage ich, wir haben das auch im ersten Lied gesungen, spannend, wie das alles zusammenpasst, dass ich mir selber sage, oder? Ich will den Herrn preisen. Also geht das überhaupt? Wie kann ich mir selber etwas befehlen? Wie kann ich meiner Seele etwas sagen? Wie soll man über das predigen? Wie soll man das verstehen? Gewisse, die nehmen es vielleicht so und denken, ja, ich bin frommer und geistlich disziplinierter Mensch. Ich tue meine Ärmel hochkrempeln und ich tue mich einfach entscheiden, jetzt. Und ich streng mich so richtig an. Ich fange an zu preisen. Halleluja. 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 Mache ich es richtig? Das sind so die einen, oder? Das einfach nehmen, fromme Pflicht, also. Und dann hat es andere unter uns, die hören zu und die wissen genau, ja, das wird nie klappen. Das ist einfach etwas, wo auf meine lange Liste kommt von Dingen, die ich einfach nicht kann. Danke für nichts. Pastor. Das sind so verschiedene Arten, oder, wie wir das angehen. Aber was ist genau da damit gemeint? Wie können wir uns das sagen? Er geht sogar noch weiter. Oder die Verpflichtung, wenn wir da noch weiterlesen. Eben, lobe den Herrn, meine Seele. Vers 2. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Also nicht nur jetzt, sondern eine Verpflichtung, sagt er, für sein ganzes Leben. Das klingt komisch, auch gerade in unserer Zeit, weil unsere Zeit, die funktioniert so, dass wir eigentlich fast zwanghaft unser Innere nach außen kehren, zwanghaft, authentisch müssen sein, was auch immer deine Verfassung im Moment ist, die musst du so nach außen kehren, oder? Und dann in unserer Unsicherheit lenkt das noch nicht, oder? Einfach so authentisch zu sein, sondern wir brauchen dann auch noch den Applaus von denen rundherum. Und wehe, wenn die Gesellschaft nicht applaudiert, mit was auch immer, was du da im Moment nach außen drehst. Wehe. Ich weiß doch nicht, wenn ich mich am Ende vom Nebenwert fühle. Ich weiß doch nicht, in welcher Verfassung ich sein werde. Ich kann doch nicht so eine Verpflichtung abgeben. Der Psalm ist, ich weiß nicht mal, wie ich mich in einer Stunde fühle oder in den nächsten 5 Minuten. Wie kann ich sagen, für den Rest von meinem Leben lobe ich und preise ich den Herrn? Und das wird so ein bisschen aufgelöst jetzt im Lauf von dem Psalm. Weil etwas, was uns so ein bisschen hindert, ist eben so ein bisschen auch die Sache mit der Gerechtigkeit, oder? Denken, okay, den Herrn preisen, aber es gibt ein paar Dinge, die stimmen ja nicht. Eben Sachen, die mir widerfahren sind, vielleicht sagst. Oder liest du die Zeitung, schaust in die Welt und denkst, der Gott, der für all das verantwortlich ist, wie kann ich den preisen? Oder? So kleine Zweifel. Oder? Du musst nicht Ja sagen, aber du kannst vielleicht so mit den Augen ein bisschen blinzeln, wenn du einverstanden bist. Ja, es gibt so Momente, oder? Und dann geht er auf das ein. Er sagt, Vers 3, verlasst euch nicht auf Fürsten, auf ein Menschenkind, bei dem keine Rettung ist. Das ist eine Versuchung, dass wir sagen, gut, wir treffen Ungerechtigkeiten in unserem eigenen Leben oder sonst. Und wir werden jetzt einfach das angehen. Wir müssen das wieder richten, wir müssen das wieder in Tonung bringen. Wir müssen machen und wir schauen, was für menschliche Ressourcen stehen uns zur Verfügung, um das Unrecht wieder zu richten. Was steht uns zur Verfügung, um Gerechtigkeit in dieser Welt herzurichten? Und bald muss man aber feststellen, dass unsere Perspektive einfach zu eng ist. Wieso? Fährt sein Geist aus, sagt er weiter, über uns Menschen. Wird er wieder zur Erde? Und an dem Tag ist es aus mit all seinen Plänen. Also wir sollten uns nicht auf Fürsten verlassen. Mit Fürsten, das sind nicht einfach Adlige gemeint. Oder so Blaublüter, oder? Sondern Fürsten, das sind eigentlich Leute mit Einfluss, Menschen mit Einfluss, Influencer, Experten, oder? Das sind die, die können sagen, wie es läuft. Und das ist ja nicht unbedingt schlecht. Aber wehe, wenn wir unsere ultimative Hoffnung und die Antwort auf unsere ultimative Frage, wehe, wenn wir das abstützen auf Menschen, wieso unsere Perspektive ist so eng, unser Leben ist so kurz. Und wir können die Probleme gar nie wirklich umfassen mit unseren Armen, oder? Ich meine, selbst bei kleinen Sachen. Für ein paar Tage wieder Geschrei in meinem Kinderzimmer. Gehst du schauen. Der Sohn. Sie ist einfach in mein Zimmer gekommen. Und hat meinen Nintendo-Controller mir weggerissen, aus der Hand gerissen. Was für eine Ungerechtigkeit. Du denkst, ja, der Fall ist klar, oder? Sie kommt in sein Zimmer. Und reißt ihm einfach seinen Controller weg. Aber gut, lassen wir gleich noch die andere Seite an. Ich war in meinem Zimmer und habe mit dem Nintendo gespielt. Und er von seinem Zimmer tut kabellos sich verbinden mit Nintendo. Und fährt extra an, mit seinem Controller mir reinpfuschen in mein Spiel. Dann habe ich natürlich müssen gehen in sein Zimmer und Gerechtigkeit wiederherstellen. Du siehst, aha, die Sache ist irgendwie kompliziert, was du denkst. Und das ist nicht etwas Einfaches. Aber das Problem von dieser Welt, wie wollen wir Menschen die lösen? Wie wollen wir wirklich Probleme können umfassen und verstehen? Wir sollen uns nicht verlassen auf Menschen. Was sollen wir dann machen? Vers 5. Wie glücklich ist der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung auf Jahwe, seinen Gott, setzt. Also doch, die Hoffnung auf Gott setzen, auf seine Gerechtigkeit. Und ich finde es einfach, by the way, so schön, wie da der Satz anfängt, wie glücklich ist. Oder manchmal denkt man so, wenn es darum geht, Gott zu loben und zu singen, dass es irgendwie um ihn geht und dass er so kommt und sagt, ja, lobe mich. Preisen mich, oder? Ich fühle mich heute gerade nicht so gut. Kommen. Ich hoffe, irgendjemand in dieser Gemeinde oder auf dieser Erde, in dieser Welt, wird mich heute preisen, oder? Dass Gott in sich unsicher wäre und deine Bestätigung bräuchte. Aber ich kann dir sagen, das ist es nicht. Gott in sich ist völlig erfüllt. Er in sich ist völlig happy. Er ist Freude, er ist Liebe in Person. Er braucht unseren Lobpreis nicht. Und trotzdem heisst es, er wohnt im Lobpreis von seinen Kindern und freut sich daran. Wieso? Weil je mehr, dass du anfängst, dich öffnen und im Preis und erheben, wird seine Größe und wird er selber gross in deinem Leben und es fängt sich an, deine ganze Existenz mit seiner Freude anzufüllen. Und an dem freut er sich wieder. Weil die vollkommene Liebe, die freut sich an der Freude vom anderen. Gott freut sich an deiner Freude. Er freut sich an deinem Glück. Und das ist einfach so nebenbei noch ein Gedanke. Ist grossartig. Und er sagt jetzt, wir sollen unsere Hoffnung auf Gott setzen. Und wir können uns aber fragen, ja gut, aber was ist denn eben mit allem Unglück? Was ist denn mit aller Ungerechtigkeit? Wieso soll man zu Gott gehen? Und das Argument hier in diesem Psalm ist relativ simpel. Wenn etwas kaputt ist, dann gehst du am besten mal zurück zum Hersteller, oder? Wenn du noch Herstellergarantie hast. Hast du irgendeine Mikrowelle oder irgendetwas gekauft und das Ding liegt ab, oder? Du siehst jetzt sicher noch Garantie. Du hast nicht selber rumfingern. Am besten bringst du es zum Hersteller. Und das ist halt dann das, was wir hier lesen. Gott, er hat Himmel und Erde gemacht, Vers 6. Das Meer und alles, was darin ist, er bewahrt Treue auf ewig. Er ist der Urheber von allem Leben. Er ist der Urheber von dieser Welt. Er ist der Urheber von dir, der Hersteller von dir. Und er weiß, wie es funktioniert. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Er weiß, wie Beziehungen gelingen. Er weiß, wie wir unsere Eltern behandeln sollen. Er weiß, wie wir unsere Ehepartner behandeln sollen. Er weiß, wie wir unsere Kinder behandeln sollen. Er weiß, wie Freundschaften funktionieren. Er versteht, wie man mit dem Geld umgeht. Er versteht, wie man mit Sexualität umgeht. Jeden Aspekt von unserem Leben ist der Hersteller. Und von dem her ist es mal eine gute Idee, was auch immer für eine Schieflage, dass wir uns drin befinden, dass wir mal zurückgehen zum Hersteller. Ist eigentlich simpel, oder? Ist eigentlich logisch. Ja gut, aber wie geht denn Gott mit Ungerechtigkeit um, wenn wir dann kommen? Weiterer Vers. Er verschafft den Unterdrückten Recht und gibt den Hungrigen Brot. Der Herr löst die Gebundenen. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet die Elenden auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Er erhält den Waisen. Er erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Mich fasziniert da, wie in dem Psalm Gottes Gerechtigkeit beschrieben wird, wie Gott für Gerechtigkeit sorgt. Oder so ein bisschen. In unserer Gesellschaft, die ist ja über Jahrhunderte von Kirche und so weiter geprägt. Und viele Leute, wenn sie von Gottes Gerechtigkeit hören und an sein Gericht denken, dann haben sie so etwas wie Strafe, oder? Jetzt gibt es eins aufs Dach. Das ist so ein die die Verbindungen, die wir machen, oder? Und Menschen intuitiv scheuchen weg von dem. Aber wenn man jetzt schaut, wie da das Gleichgewicht ist, wie Gottes Gerechtigkeit in dem Psalm dargestellt wird, da hast du einige Sätze. Und die handeln von Gottes Gerechtigkeit im Sinn, dass er Dinge dort richten, im Sinn von wieder aufrichten. Das ist ein Aspekt von Gottes Gerechtigkeit und es ist von seinem Schwerpunkt, es ist von seinem Herz ist. Es wird im Satz schon auch noch erwähnt, was passiert, wenn wir uns seiner Gerechtigkeit widersetzen. Aber sein Herz ist. Und es ist auch, ich habe so ein bisschen angefangen, Hebräisch zu lernen, und das ist so faszinierend. Das Wort ist wie bei uns auch im Deutschen, oder? Von richten ist nicht nur einfach Gericht in einem Gerichtssaal und ein Urteil und eine Verurteilung und eine Strafe. Es ist nicht einfach nur der Aspekt, sondern richten im Sinn von wieder aufrichten. Dinge, die in Schieflage gekommen sind, wieder aufrichten. Das ist Gottes Gerechtigkeit in Aktion. Und wenn wir uns so Gottes Gerechtigkeit vor Augen führen, vor unser Herz anfangen zu schmelzen. Und ich frage mich, die Leute damals, zur Zeit, wo die Psalmen geschrieben worden sind, wie haben denn die Gott gelobt? Ich meine, klar, sie haben schon können sagen, ja, es gibt so Punkte in der Geschichte, wo Gott eingegriffen hat. Er hat uns aus der Sklaverei rausgeholt. Dann, ja, Witwe, ja, mal ein Prophet ist zu einer Witwe gegangen. So punktuell hat Gott geschaut, oder? Er hat die Gerechtigkeit geschaffen. Aber weißt du was? Ich glaube, wenn die Psalmen gesungen haben über Gottes Gerechtigkeit, ist es nicht nur einfach Dinge gewesen, die sie schon gesehen haben oder erfahren haben, sondern sie haben im Glauben, im Vertrauen, haben sie Gottes Gerechtigkeit gepriesen aufgrund von dem, was er noch wird tun, wie er wird Gerechtigkeit herstellen. Sie haben das irgendwo gesehen, sie haben das realisiert. Da wird noch viel mehr kommen. Und dann, etwa 1000 Jahre später, da kommt ein jüdischer Mann in eine Synagoge rein, in Nazareth. Und es wird ihm eine Schriftrolle geben von Jesaja. Und er tut sie auf. Und er liest über Gottes Gerechtigkeit. Er liest dort im Lukas 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und dann hätte die Vermessenheit gehabt, herzustehen und zu sagen, und heute hat sich das Wort erfüllt. Wie bitte? Gottes Gerechtigkeit hat sich erfüllt. Ich meine, klar, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, ist er rumgegangen und hat er Blinde geheilt? Ja? Nein? Nicht nur der Bartimäus, nicht nur Blindheit physisch, sondern auch blinde Herzen. Die Finsternis in den Herzen hat er wieder erleuchtet. Ist er gegangen und hat Leben, die am Boden waren, die irgendwo in Gefangenschaft waren, hat er die befreit, hat er das gemacht. Die Geschichte von dieser Frau am Brunnen, die war und einfach nur gescheiterte Beziehung, eine gescheiterte Beziehung nach der anderen, die gesessen ist und Jesus mit ein paar Worten hat es aufgerichtet. Komplett verändert. Gottes Gerechtigkeit ist auf die Erde gekommen und hat angefangen zu wirken. Und was ich noch interessant finde, der andere Aspekt von Gottes Gerechtigkeit, wie Gott mit dem umgegangen ist, Jesus hat in seinem Zitat aus dem Jesaja den Satz nicht ganz fertig gelesen. Im Jesaja geht es nämlich noch weiter, Jesaja 61, 2. Zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Verstehst du, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und Gerechtigkeit ist nicht einfach nur aufrichten, das, was zerstört ist, wiederherstellen, sondern auch das, was zerstören tut, sich dem widersetzen und das konfrontieren. Und nachher, wenn wir das Leben von Jesus weiter beobachten, sehen wir, wieso er diesen Satz nicht gelesen hat. Weil das Gericht Gottes ist gefallen. Es ist gefallen, als er am Kreuz war und er sein Leben hergegeben hat. Und er ist gekommen und hat gelebt, wenn er angefangen hat, die Welt wieder aufrichten und gleichzeitig Gottes Gericht, Konsequenzen für das, was zerstört, hat er auf sich genommen. Und das können zu sehen, ist so gewaltig, weil wie hätte Gott das sonst können lösen? Wie ist es möglich, Gerechtigkeit in die Welt hineinzubringen, ohne den Mensch selber zu zerstören? Ich liebe es, wie der Alexander Solzhenitsyn das gesagt hat in seinem Buch Der Archipel Gulag. Er hat geschrieben, wenn es doch nur so einfach wäre, dass irgendwo böse Menschen mit böser Absicht böse Werke vollbringen und es nur darauf ankäme, sie unter den übrigen zu erkennen und zu vernichten. Aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen, und wer mag von seinem Herz ein Stück vernichten? Wir schreien nach Gerechtigkeit. Und wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Aber wie kann es Gott machen, dass er Gerechtigkeit wiederherstellt, ohne uns selber, wo wir ja so viel Ungerechtigkeit in uns selber hineintragen, ohne das zu zerstören? Er hat es gemacht, indem er in die Welt gekommen ist und angefangen hat, das, was schief ist, wieder aufrichten und selber Konsequenz für das Zerstörte, selber das, Gottes Gericht, auf sich zu nehmen. Wie heißt es in Jesaja 53? Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und der Prophet Johannes der Täufer, Jesus gesehen, als er gekommen ist, hat er in seiner prophetischen Erkenntnis realisiert, wer er da vor sich hat. Er sagt in Johannes 1, 29, am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Oder dann in Kolosser 1, 19, denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm, Christus, zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Was ist also Gottes Gerechtigkeit? Gottes Gerechtigkeit ist, dass er aufrichtet, was in Schieflage gekommen ist. Und gewisse von euch fragen sich vielleicht, ich weiß nicht, ob das, was im Schieflage ist, in meinem Leben, ob das jemals wieder aufgerichtet werden kann. Aber die gute Neuigkeit ist Gottes Gerechtigkeit. Ich kann jede Schieflage wieder aufrichten. Amen. Und ich weiß nicht, für wer es ist. Aber vielleicht ist es so, wie man im Vers 9 lesen, im Psalm 146, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Es ist eine interessante Formulierung, die dort verwendet wird. Es heißt eigentlich, dem, was ich widersetze, dessen Weg macht Gott krumm. Und vielleicht hast du das auch schon realisiert. Wenn du anfängst, in einer Lüge leben und du weißt, eigentlich stimmt es nicht, oder? Und du fängst mal an mit einer, die kann nicht allein bleiben, weil um eine Lüge aufrechtzuerhalten, musst du sie immer wieder füttern mit weiteren Lügen, oder? Und das Leben kommt immer mehr in eine Schieflage rein, es verkrümmt sich immer mehr. Und ich habe also in der Vorbereitung das Bild bekommen, wie von so einer Spinne, die Fäden zieht. Und sie hat mal angefangen mit einem von so einem klebrigen Faden. Und die Person, die es betrifft, ist das sogar, eben das, du realisierst, dass es so ist. Und plötzlich bist du in einem Spinnennetz hineingefangen. Und du weißt nicht mehr, wie, und es verkrümmt sich alles. Und der Herr ist da heute, um dir zu sagen, er kann auch das wieder herrichten. Wenn du einfach bereit bist, das heisst hier, aber die Gottlosen lässt er verkehrte Wege gehen. Ein Satz, aber all die anderen Sätze, es sind für die, die bereit sind, einfach zu vertrauen und zu sagen, also gut, auf dein Wort her, auf dein Wort her, werde ich an seine Gerechtigkeit in mein Leben hineinkommt. Es ist nicht nötig, dass du in dem hinein bleibst. Und das ist die Einladung von Gottes Gerechtigkeit. Und je mehr, dass wir das anschauen, und je mehr, dass das reinsinkt, und je mehr, dass wir darüber singen, und das realisieren und auch erleben, desto mehr wird einfach seine Freude uns erfüllen. Und dann kannst du sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und wie es der Psalmist am Schluss sagt, der Herr wird herrschen, in Ewigkeit, dein Gott, o Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Also der Aufruf, das Lob und das Preisen, ist nicht, jetzt reisse ich mich zusammen, also gut, ich mache die fromme Pflicht, sondern es bedeutet, dass wir uns vor Augen führen, wer Gott ist. Und jetzt heute Morgen, wie seine Gerechtigkeit ist. Und dann lass einfach dein Herz schmelzen von dem, dass er das aufrichtet, was schräg ist. dass er für das in die Welt hineingekommen ist, in deinem Leben. Und das Grossartige ist, es geht sogar noch über das Haus. Du darfst Anteil haben an Gottes Werk, wie er bereits jetzt das fortsetzt, was Jesus angefangen hat, nämlich Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen, schon bereits, und Dinge, die in Schieflage sind, wieder aufrichten. Und Gott braucht dich dazu. Er hat Dinge in dein Leben hineingelegt, wo er Gerechtigkeit wieder bringt in die Welt hinein, auch euch als Gemeinde. Ich bin überzeugt, ihr habt Projekte, ihr habt Dinge, die Gott euch aufs Herz gelegt hat und ihr merkt, hey, die Armen werden gefüttert, es werden Leute wieder hergestellt, es werden Leben wieder hergestellt und so weiter. Ich habe gerade die letzte Woche meine erste Lektion gehalten in Indien. Aber ich bin nicht in Indien gewesen, sondern über Zoom. Und was dort Gott angefangen hat, ist einfach grossartig. Es hat mal einmal angefangen damit, dass wir einfach so ein bisschen investiert haben. Wir haben Leute persönlich gekannt dort. Wir haben einfach dort angefangen Essen gegeben. Die sind in die Dörfer. Und die sind gegangen mit so einem Feuer. Und ganze Dörfer haben angefangen, dort Jesus sich zuwenden. Und die haben angefangen Apostelgeschichten erleben. Die haben angefangen mit Leuten beten. Die sind geheilt worden. Sie haben gesagt, jetzt müssen wir eine Bibelschule haben. Und dann haben sie gesagt, okay, wir helfen euch dabei. Und jetzt hat sie gesagt, hey, du kannst auch unterrichten und so. Und jetzt habe ich auch angefangen. Und was Gott da, ich bin so berührt einfach von dem Feuer, von diesen Leuten. Und sie sagen, hey, es ist so grossartig, dass ihr in uns investiert. Sie sagen, nein, hey, es ist für uns ein Privileg. Es ist für uns ein Privileg, weil unser Herz wird so berührt. Und wir sind so gesegnet und wir selber werden wieder on fire, wenn wir das Feuer sehen. Und es ist so ein Vorrecht einfach. Genau, ich habe noch ein Foto, ich weiß nicht, ob das... Ja, genau das. Ja. Und Gott lässt dich ein, auch Anteil zu haben, daran, dass er anfängt, Gerechtigkeit wiederherstellen in deinem Leben. Um dich herum. Und was ist die Antwort dann auf all die Ungerechtigkeit, die wir sehen? Wir haben eine Momentaufnahme, aber die Story ist noch nicht fertig. Wir leben nicht in der vollkommenen Welt, aber wir sind auf dem Weg dazu in die vollkommene Welt. Wie schade wäre es, wenn du den Film würdest beurteilen, irgendwo mitten drin und rauslaufen. Und sagen, was für ein schlechter Film. Was für ein schlechter Regisseur. Psalmist sagt uns, der Herr wird herrschen in Ewigkeit. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf dem Weg ins Ziel. Und lass uns doch einfach die Augen schliessen und ich möchte noch die Frage stellen. Wo beißest du noch selber an Ungerechtigkeit in deinem Leben? Wo ist etwas da, dich zu zerfressen? Wie du sagst, mir ist Unrecht da geworden. Ich lade dich ein, ans Kreuz zu schauen, zu sehen, wie Gott umgegangen ist mit Ungerechtigkeit. Er hat gesagt, ich zahle es nicht zurück. Ich zahle es nicht heim. Ich werde nicht bitter darüber, sondern ich nehme es auf mich. Und du hast die Einladung heute Morgen von Gott. Sag also gut. Ich will nicht mehr daran herumkatschen. Ich werde es nicht mehr heimzahlen, sondern Herr, ich sage jetzt und da, du bist der Gott für die Gerechtigkeit. Und du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Du wirst mir Gerechtigkeit verschaffen. Ich muss sie mir nicht selber verschaffen, in meinem Namen. Sondern Gerechtigkeit ist im Namen Jesus. Und ich sprich dir Freiheit zu. Im Namen Jesus heute Morgen.
Wenn du den Entscheid triffst und sagst, also gut, ich lasse los von dieser Ungerechtigkeit.
Vielleicht auch hast du eigene Ungerechtigkeiten zu verantworten. Und du weißt, hey, dort habe ich mir etwas aufgeladen, ich habe mir Schuld aufgeladen und ich kann mir selber nicht vergeben. Ich kann es nicht loslassen. Meine Gedanken kreisen um das. Der Find kommt immer wieder und erinnert mich daran. Es ist etwas in die Schieflage gekommen und ich kann es nicht mehr aufrichten. Und der Herr sagt dir, wer bist du, dass du sagst, du kannst dir selber nicht vergeben, wenn ich dir bereits vergeben habe? Bist du grösser als Gott? Denkst du, dass du es doch irgendwie noch kannst abzahlen? Denkst du, dass du es doch irgendwie noch kannst richten? Es ist eine Form von Stolz, wenn du dir selber nicht vergisst. Und der Herr ruft dich auf, heute Morgen zu seinem Kreuz zu kommen, in Demut. Und sagen, Herr, bitte vergib mir. Dass ich denke, ich kann es irgendwie selber noch richten. Dass ich nicht darauf vertraue, dass deine Vergebung genügt. Und dass du mir auch wirst helfen. Jetzt oder mal in Ewigkeit. Das wieder gerade zu biegen, das wieder herzustellen. Bitte vergib mir meinen Unglauben. Und in dieser Zeit jetzt von der Anbetung wird Gott auch Berufungen erneuern, aussprechen. Wenn du viel hörst und er sagt, dort möchte ich, dass du anfängst. An meiner Seite anfängst, Gerechtigkeit in die Welt hineinbringen. Danke, Jesus. Und wenn wir jetzt die Anbetung gehen, sind auch gerne Männer und Frauen zur Verfügung, wenn du irgendein Anliegen hast, wenn du gerne im Gebet etwas anschauen und sagst, ich brauche Gebet, ich möchte Gebet in Anspruch nehmen, hat es hinter dem Saal Leute, die gerne mit dir beten. Lass uns jetzt anbeten. Halleluja. Lass uns Jahwe preisen. Lass uns den Herr preisen. Lass uns singen.